Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Bühnenpodcast für die Dame, die eine kleine Maus versteckt hat. Findest du sie? Heute der zweite Teil des Gesprächs mit Hardy Rudolz. In der letzten Folge erzählte Hardy gerade von seinen Anfängen, von seiner Ausbildung und der Zeit am Thalia Theater, wo er unter anderem 1977 in Helmut Baumanns Chicago-Inszenierung auftrat. Dann berichtete er auch von seiner Zeit bei A Chorus Line am Theater des Westens in Berlin. Das war die deutschsprachige Erstaufführung der Originalinszenierung von Broadway. Und nun ist es Anfang der 80er, sitzt er im Zug nach Paris, wo er im Lido auftreten wird. Miss Bluebell, die dort für die Girls und die Boys verantwortlich ist, hat ihn engagiert und wir stürzen uns gleich rein. Folge 2 des Gesprächs mit Hardy Rudolz.
Ich hatte keine Wohnung und Miss Bluebell hat mir dann in ihrem Haus unten im Keller gab es eine Mädchenwohnung. Es war ein großes Zimmer und mit einer kleinen Küche und Bad. Und da bin ich hineingezogen. Aber es war noch 2 Wochen belegt. Und diese 2 Wochen, und das war die Probenzeit, wohnte ich direkt neben dem Moulin Rouge. Das wusste ich ja gar nicht, dass das auch noch so ein großes Ding ist. Da lernte ich dann auch einige kennen. Und hatte da ein Zimmer in einem Hotel. Und ich schwöre dir, ich kam abends nach Hause nach den Proben und denke immer, das sieht so rummelig hier aus. Und im Bett irgendwie waren manchmal auch so schwarze Haare, wo ich so dachte, von meine sind das nicht. Da hat die das tagsüber vermietet. Hat. Ich war geschockt. Auf jeden Fall zog ich zu Miss Bluebell in den Keller. Jeden Mittwoch stand der Staubsauger vor der Tür und wohnte in der Rue de la Faisanderie. Das ist eine schicke Wohngegend am Bois de Boulogne. Traumhaft. Und ich glaube, dadurch, dass ich ihrer großen Liebe so ähnlich sah, hatte ich natürlich ganz viele Pluspunkte. Und die Show war einfach genial für mich. Und da war ich noch sehr trainiert, mit Westen, Oberkörper frei. Aber man sah einfach, dass ich definiert war und dass es guter Körper ist. Und ich konnte einfach, die Choreografie war, die lag mir auch. Und es war einfach, aber es war 2 Shows.
Kokoriko?
Kokoriko heißt der. Und ich kann nur sagen, die erste Show war um 9 und die nächste begann um 1 oder so. Ich habe so abgenommen in der Zeit. Und das war auch so meine Phase, wo ich dann als junger Mann so, das Leben geht los. Ich wollte dann noch was erleben und Paris ist sowieso eine Traumstadt. Also da zu leben ist für einen jungen Menschen der Wahnsinn.
Ja. Und ich meine, bei dem Tanzpensum konntest du wahrscheinlich auch essen, was du willst, ne? Wenn du 2 Shows am Abend tanzt.
Ich kam und alles tanzte um mich rum. Ich musste gar nicht so viel machen. Ich war ja in der Mitte.
Du standest
ja. Ich stand da, ich habe auch getanzt. Also die Nummer Kokoriko, die war richtig tanzen, aber zwischendurch hatte ich die tollsten Fräcke und tollsten Anzüge an und sah einfach nur schön aus. Aber spielte ich einen russischen Zahn. Da hatte ich so viel auf dem Kopf, dass ich nur gehen konnte. Ich weiß, ich musste immer so, niet volemai, me brei brubischka, niet volemai. Und dann habe ich mir, was heißt denn das? Keine Ahnung, haben wir uns ausgedacht. Das heißt, so Plateaus gibt's ja immer, 4 große Plateaus. Und es war einfach. Und
was da sind dann, Plateaus?
Plateaus
sind
heißt immer 4 verschiedene Bilder. Gab es, ne? Den Dschungel, das Dschungelbild, wo dann Wasser über die Menschen floss und Elefanten auf der Bühne.
Ja, ja.
Ich kam dann runtergerannt und lagen 5 Kilo Elefantenscheiße da und ich musste da drauf rumtanzen. Das weiterging. Der ganze Zuschauerraum, die haben ja bei der ersten Show wird gegessen. Und dann hat das so ein großer Saal mit einer Tanzfläche und dahinter saß ein Vorhang, einen großen, und da spielte ein Orchester. Und man wusste gar nicht, wo ist das Theater. Und dann, wenn es losging, hat sich das Theater verschoben, gehoben. Dann fuhr die Bühne runter, die Zuschauer hoch, noch höher, so Disney World. Da hattest du lauter Stufen. Dann fuhren Lampen in die Erde rein oder raus und machten sich auf. Und dann wurde es ein richtiges Stufentheater. Und die Bühne und die Tanzfläche war dann Bühne. Und die erhob sich dann hoch, die Tanzfläche, und dann ging der Vorhang auf, und dahinter war dann die große Bühne. Und die Vorbühne, was Tanzfläche war für die Zuschauer, die konnte man absenken mit einem Ring von circa 1,5 Metern, um den du rumlaufen kannst. Ungesichert. So, das würde in Deutschland gar nicht möglich sein. Da tanzten wir rum, während das bis zu 10 Meter runterfuhr und ganze Wasserbassins holten, wo dann die Delfine drin schwammen und die Mädchen und so.
Wie lang ging das? Wie lange hast du das gemacht?
2 Jahre. Und eigentlich, die wollten mich nach Las Vegas. Ich hatte den Vertrag, nach Las Vegas zu gehen. Aber ich bin gestürzt und habe mir die Schneidezähne aufgeschlagen. Und die Wurzeln gebrochen. Und dann wurde ich nach Berlin geschickt, weil ich war nicht so krankenversichert, dass es da gut geworden wäre. Und da war ich 4 Monate raus, die musste ich sowieso nachholen. Und habe in der Zeit aber hier, ohne Zähne, ungelogen, habe ich in Zirkus Barnum gespielt, habe ich Fieber rangerufen und gesagt, ich bin jetzt hier 4 Monate, ich musste irgendwie ein bisschen was arbeiten. Sagt er, oh Mensch, ich habe hier eine Rolle, mit Freddy Quinn kannst du spielen. Du kannst deinen Sekretär machen und dann kannst du ein paar Clown-Nummern und so machen. Und du bist so akrobatisch so gut drauf, vom Turn von früher. Das wusste er noch. Ich springe Flickflack, Westerstory, ich habe hier Westerstory gemacht und vorher keine dummen Kriegs. Klar, Flickflack weg. Bei meiner Größe, die Leute alle, Und da sagt er, Mensch, das ist doch klasse. Ich sage, ich habe aber keine Schneidezähne drin, macht nichts. Hat mich Fieber wiedergeholt, da habe ich hier mit Freddy Quinn gespielt.
Ah, okay, das heißt, du bist nach dieser Paris-Zeit
hierher, zurück gespielt wieder, und wieder nach Paris.
Ja. Ah, du hast
und wieder zurück. Ich muss ja wieder zurück und meinen Vertrag zu Ende machen. Und der hat sich dann die Zeit, die ich in Berlin war, nach hinten verschoben.
Ja.
Und das Problem war wirklich, dass ihr Hardy wieder da war, weil die hat dann gemerkt, was sie an mir hatte auch. Wenn du eine Präsenz auf der Bühne hast, dafür kannst du nichts. Du hast sie einfach. Du gehst auf die Bühne und da ist jemand. Ich weiß, bei Cats haben die mich, als ich vorgesungen habe, kam ich über die Bühne, die war leer im Operettenhaus und ging nach vorne, um zu sagen, hallo, ich bin. Und die sagten, sorry, kannst du nochmal zurückgehen? Komm nochmal wieder. Bin ich so männlich übermännlich. Ging so, kam wieder. Und später habe ich gesagt, was sollte er sich? Wir hatten ja schon probiert und habe ich gesagt, ich habe mal eine Frage, wieso musste ich denn da nochmal kommen? Und er sagte, die Choreografin, du bist aufgetreten, Ali, und es war, boah, da kommt der Star der Show. Wir wussten, du bist es, du bist Mango Strap. Und wir haben gedacht, das müssen wir aber nochmal sehen, passiert das jedes Mal. Und du kamst und es war genau dasselbe. Und deshalb, nicht weil du toll getanzt hast oder gesungen hast, wir haben dich nur deswegen genommen. Und dann sage ich, das andere ist doch, das hätten wir dir auch beigebracht. Aber das macht die Rolle aus. Der muss kommen und man muss wissen, er ist da. Und das sind so, ich erzähle euch jetzt die Geschichte. Sowas lernst du auch, sowas zum Beispiel, dass ich auf sowas achte, später als Regisseur, hätte ich vorher noch nie gewusst. Was macht diesen Menschen überhaupt so aus? Es gibt ja so viele, die gar nicht so gut singen oder spielen.
Aber trotzdem toll sind.
Oh, die haben ein Charisma auf der Bühne, wo du sagst, das ist es. Ja. Und die alle, die hören ihm zu.
Ja.
Und du denkst, warum? Als Kollege, so eigentlich scheiße, was der oder die da macht. Aber dann merkst du plötzlich, ja, aber die oder der hat es.
Ja. Was fand denn statt zwischen sozusagen deiner Rückkehr nach Berlin? Warst du dann viel dem Theater des Westens irgendwie auch verbunden, bevor du dann bei Cats gelandet
also
bist?
Also erstmal aus dem Lido ja. Bin ich dann rausgeflogen. Ja, ich kam zurück und liefen Schoß, wie immer. Und dann kam ganz berühmter amerikanischer Regisseur, ich weiß den Namen nicht, der Dick Price, jetzt habe ich ihn. Dick ja. Price hat ein Musical-Regie gemacht, als Musical, das es noch nicht in Deutschland so viele Leute gab, die es konnten. Er hatte sein eigenes Auto, wo sein Name stand, er war eine schrille Tussi. Auf jeden Fall machte der eine Audition in Paris. Und ich dachte, gehst doch mal hin. Und zwar für die Olympischen Spiele. Und das waren die, wo die Russen boykottiert wurden. Weißt du, wo die da nicht mit dabei ja. waren. So, und da habe ich einfach vorgesungen, ein bisschen vorgetanzt. Ja, und dann kriege ich Bescheid, ich bin genommen. Und zwar für Coca-Cola. Die machten eine Werbung, die Jugend der Welt verbindet sich in Gesang und Tanz und trinkt Coca-Cola.
Ja.
Und das wurde in Rom gedreht. Und es gab entsetzlich viel Geld ja. dafür.
Das war damals ja noch so, da verdient man ja richtig
und
mit so Werbung.
Dann bin ich zu Miss Bluebell gegangen und habe gesagt, ich habe das gemacht und aber wieso gehst du denn da einfach hin und so? Sag ich, naja, ich wollte einfach mal gucken. Man will ja mal so, wo stehe ich
mit dir?
Und was sollst du da machen? Ich soll den Russen spielen. Und ich habe ein russisches, also meine Großeltern sind Deutsche, aber die sind in die Ukraine ausgewandert unter Katharina, weißt du so. Also ich habe, wahrscheinlich haben die auch vom Gesang her, ich habe keine Ahnung. Ich musste dann im Endeffekt ziemlich am Anfang, die kamen immer mehr junge Leute dazu und zum Schluss war es ein Riesenbunch von jungen Menschen aus aller Welt, die Folklore tanzten. Und ich war so der 5. oder 6. Ich schrie, ja, sprang im Spagat über 30 Reihen mit dem Trampolin und landete in der Mitte, hab mir gleich einen Zeh gebrochen dabei, tanzte mit kaputten Fuß und machte da, du bitte.
Kalinka.
Ja, auf Miss Bluebell war ich nicht begeistert. Und dann hat sie gesagt, dieser Dick Price, ich hasse ihn. Er war hier Eiskunstläufer, weil in Lido gibt's eine Eiskunstlaufbahn. Ja. Und da wird richtig skated, gelaufen. So mit Musik und getanzt und Todesspirale und so. War auch in der Show, in der ich war. Die seufzte da von mir rum. Ja, ja. Und dann sagt sie, ja, ich möchte das nicht und so und so und so. Und wir reden morgen darüber. So, und in der Zeit, wo das alles stattfand, war ein deutsches Team da. Die haben einen Bericht über das Lido gemacht. Für ein Fernsehteam und später in einer ganz großen Zeitung. Die filmten und machten und taten. Und ich dachte, ja, irgendwann wird ja wohl jemand auf mich zukommen. Schließlich bin der Protagonist.
Ich wollte gerade sagen, die haben doch bestimmt nach der Deutsche, der
ihr... Ja, so. Aber es kam keiner. Und als sie dann da reinpackten, sage ich, wollt ihr mich gar nicht interviewen? Ich war ja Deutsch, ich sag, ja, ich komme aus Hamburg. Ja, aber Sie sind doch der Hauptakt hier. Ich sag, ja, ich bin Principal. Und ich sag, ja, und nu? Ja, ich sag, wie hat das keiner gesagt? Nee, die haben gesagt, sie sind Franzose. Und da schwöre ich dir, da ist mir aber der Hals so angeschwollen. Es kam gerade das West Side Story Medley. Ich ging auf meinen Sockel, stand vor 2200 Zuschauern, alles Asiaten mit schwarzen Brillen und weißen Masken. Das sah irre aus und sang, heute Nacht, Maria, ich liebte ein Mädchen, alles Deutsch. Oh, ich sage dir, da war die Hölle los. Ein Deutscher, der Deutsch in Lido singt, aber richtig Deutsch. Ja. Zu der Zeit war ich noch, die haben mich im Grund und Boden geschrien, ich stieb da, blieb da ganz ruhig, sag ich. Wisst ihr was? Wenn man mich verleugnet, das finde ich so peinlich. Ich sag, was ist denn so schlimm daran, dass ein Deutscher hier jetzt der Principal ist? Ich meine, da ist ein Team und die fahren weg. Und ich meine, für mich wäre das ja auch schön gewesen. Und sage ich, und deshalb singe ich, habe ich Deutsch gesungen. Und ich könnte schreien, wie ihr wollt, könnt mich rausschmeißen. Naja, haben sie natürlich nicht, weil sie genau wussten, was sie an mir hatten. Ich habe auch nie krank gemacht oder so. Und dann habe ich so überlegt, ich will das überhaupt machen mit dem Dick Price da, dieses Olympia-Ding. Und dann bin ich gegangen, sag ich so, weil die Kacke sowieso am Dampfen, Herr Lido, ich mach das. Und dann ist Miss Bluebell aufgestanden, hat gesagt, wenn du das machst, dann brauchst du hier nie wieder zu erscheinen. Habe ich ein bisschen überlegt und dachte, das ist eigentlich ein guter Weg, hier rauszukommen. Ich hab's ja in meinem Resümee. Und dann hab ich gesagt, gut, dann gehe ich. Und dann bin ich echt gegangen. Ich bin echt gegangen. Da war ich schon ziemlich tatterig hinterher, weißt du, wenn du so als junger Mensch sowas machst. Und dachte, jetzt gehst du hier. So einen tollen Job gibst du einfach auf. Ich weiß doch gar nicht, was mich da erwartet. Und zu der Zeit hatte ich eine Freundin am Lido, die da getanzt hat, auch ein deutsches Mädel, Monika Lahudai. Die ging dann mit nach Las Vegas. Ich meine, Las Vegas-Vertrag war damit ja auch beendet. Schrieb mir aber später mal, sei bloß froh, dass du hier nicht bist. Das ist furchtbar, hier zu arbeiten. Weil ich so ein Naturmensch bin und sage, hier ist nichts mit Natur. Ja, ja. Die fahren hier mit dem Auto bis aufs Klo. Ja. Und die sagte dann zu mir, ja, pack ein, nimm mit. Und sie war schon auf dem Weg nach Las Vegas und wir hatten ein Konto gemeinsam. Und dann sagt sie, du musst das Geld aber mitnehmen. Und wusste aber nicht, genau zu der Zeit, ich weiß nicht, was da los war in Europa, da durftest du nur so und so viel Geld ausführen aus Frankreich. Du musstest alles belegen. Ich weiß nicht, was es war in den 80ern.
Ja.
Und ich musste ihr und mein Geld auch, und das war echt viel. Das war ein ganz echt, ja, so ein schwarzer Campingsack voll mit Geld. Und dann haben die mir absichtlich, weil ich gelogen habe, ich sage, ich muss ein Auto bezahlen, ich will das gar nicht ausführen, haben sie es mir einen kleinen Schein gegeben, damit ich man offensichtlich das sieht, dass ich Geld transportiere. Und da habe ich so einen Rucksack gefüllt, bin dann nach Italien abgehauen, niemand hat das kontrolliert, tausende von und bin nach Italien zu diesem Dreh.
Ja.
Hatte immer das Geld dabei. Und dachte, oh Gott, was mache ich das? Safe. Passte nicht.
Ja.
Ich habe die tollsten Dinge erfunden, wo ich dieses Geld versteckt habe. Und dann wurde das alles gedreht, war alles toll, war auch eine tolle Erfahrung. Also muss ich sagen, war mit so einem Team zu arbeiten, so überhaupt für eine Olympiade und diesen Dreh aus amerikanisches Team, war höchst professionell und tolle Erfahrung. Und ein Freund aus Berlin sagte, ich hol dich ab mit deinem scheiß Geld, weil ich habe ihn das, ich sag, wohin damit? Und dann holt er mich ab und dann sagt er noch, ach, weißt du was? Wir können doch von hier nochmal schnell rüber nach Korsika. Ich sage, ich habe das Geld. Ach, wir finden dann safe, weil jetzt bin ich schon da, wir fahren wir rüber. Dann sind wir noch mit diesem ganzen Geld nach Korsika. Und ich immer mit meinem Rucksack und haben sie ein Safe. Wir sind in kein Hotel, wo es nicht ein großes Safe gab. Und endlich kamen wir über die Schweizer Grenze. Und da bin ich nach Zürich und der Helmut hatte mich zwischendurch angerufen und hat mir angeboten, ich könnte in der West Side Story einfach den Jet spielen, weil ich gerade einen Job suchte. So war es übrigens. Und als wir an der Grenze waren, habe ich zu Ludwig, der mich abgeholt hat, gesagt, ich will dieses Geld loswerden, halt an irgendeiner Sparkasse in der Schweiz, ich zahle das ein. Ja, aber die rechnen das doch rum, erst auf Franken und dann, ich sage, mir ist das egal, ich will nicht mehr. Und auch die Verantwortung, was war ja auch Monikas Geld mit und meins. Ja. Und gehe ich da rein, die sehen diesen Sack mit Geld, ich war echt blöd. Die haben natürlich
haben gesagt, sich gleich verhaftet? Du hast die Bank ausgeraubt.
Ja, die haben sowas gesagt. So, nee, pass auf. Dann sitze ich da und warte, nichts passiert, kommt Polizei. Oh Mann, und dann haben die gedacht, ich hätte das geklaut. Und Ludwig wartete draußen, denkt, was ist denn nur los? Und sah die Leute kommen und er zählt sich ja immer zurück, bis wirklich. Ja, und dann habe ich ihm die ganze Geschichte erzählt. Und die haben mir das aber auch alles geglaubt und haben gesagt, das kann nur ein Dödel aus Börnsen machen. Ja, dann haben wir das Geld eingezahlt. Ich habe auch einiges verloren durch das Umrechnen. Aber ich war es los und ich war so glücklich. So, und dann kommt die Olympiade und dieser Film soll gezeigt werden. Und dann hieß es ja, Russen sind raus. Und ich hatte als Einziger auf meinem T-Shirt CCCP stehen.
Haben sich schon rausgeschnitten?
Kann man ja nicht. Ich war ja der Vierte oder Sechste, der dran war. Das heißt, ich war mindestens 40 Minuten immer in Gruppenszenen zu sehen. Also haben sie das Ganze verworfen. Aber ich hatte das Geld im Rucksack. Aber das hatte ich auch noch.
Ne? Worden.
Nee, ist nie gezeigt, weil ich ja nicht mitgemacht habe. Ja. Also ganze Produktion. Ja. Und dann bin ich nach Zürich gekommen und da lief eine der besten Western-Story der Welt. Die haben mir Jörg und Hermut da gemacht. Sowas habe ich noch nie gespielt. So schön, so toll inszeniert, so tolle.
Ach, das haben sie dir in Zürich an, das haben sie dir angeboten, das in Zürich ja, dann zu spielen.
Da durfte ich dann, weil die haben gesagt, na, wenn du jetzt einen Job brauchst, wenn du in Paris raus bist und machst du einen von den Jets, verdienst du erstmal Geld. Auch gut so, war kein Problem. Und ach, eine tolle Inszenierung. Also darüber, nur über die Inszenierung könnte ich Stunden erzählen, was die sich ausgedacht haben. Die Kostüme wurden alle original aus New York geholt. Irgendwelche Last Fundus und Restbestände aus den 50er Jahren. Und es tanzen aber auch die Neri Collins, die Zwillinge, die Schwestern, die Bijar-Tänzerin, waren meine Partnerin, war Colin Neri, eine der berühmtesten Bijar-Tänzerin der Welt, mit der tanzte ich. Es war, und die Inszenierung war der Wahnsinn, also so toll.
War das an der Oper Zürich oder?
Oper Zürich, und die wurde gerade umgebaut. Das heißt, die war geschlossen und wir waren im Kongresszentrum und die wollten aber weiter was machen und haben gesagt, ach, dann spielen wir mal ein halbes Silvester.
Das funktioniert sehr gut.
Und die Hauptrollen die kamen alle aus Amerika. Wir haben es Englisch gemacht.
Und war aber nicht die Jerome Robbins.
Nee, eben Helmut und Jörg, ganz neu. Ja. Schon alleine die, weißt du, West Side Story ist ja immer aktuell. Es ist wirklich Rom und Julia auf den Straßen New Yorks. Und ob du es heute spielst oder in der Vergangenheit spielst, ich finde, die Geschichte ist dieselbe. Es ist heute immer so, ob sie Türken und Deutschen sind, die Jugend. Es sind dieselben Sprüche, geht dahin zurück, wo du hergekommen bist. Und keiner will die anderen Macken des anderen übernehmen. Und du bringst die Missstände aus dem Land mit, aus dem du kommst, und lebst sie in Berlin weiter. Statt zu sagen, wir leben jetzt euer Leben. Statt, das war 1950 schon so, das ist heute genau das Gleiche. Und die meisten haben das ja, spielen das immer in der heutigen Zeit, damit man sieht, das heute genauso. Aber Helmut Jörg hat gesagt, der Reiz der Westerstory liegt natürlich auch im Pferdeschwanz, im Petticoat.
Ja.
Ich meine, wenn ein Junge Maria singt und die Musik alleine ist 50er Jahre von Bernstein. Wunderschöne Musik. Aber ich finde, heute passt die Musik nicht, wenn du es heute mit Motorradketten und Lederjacken machst. Mm. Da geht kein Junge, singt Maria. Da haben die einfach 7:30 ging das Stück los und von 7:30 bis 8 konnten die Zuschauer, die saßen in einem Zuschauerraum mit Straßen rechts und links.
Im
und
Opernhaus oder was?
Nee, im Kongresszentrum. Ah, okay. Das Opernhaus wurde
ja
umgebaut.
Okay. Sorry.
Und da waren große, stell mal vor, so wie Käfige aus Maschendraht. Da drin waren so hochgeschichtet, so 2,5 Meter hoch Cola-Dosen. Wenn du da reinsprangst, sprangst du in Cola-Dosen, die klapperten und wir konnten gegen die Gitter schlagen und die Leute saßen daneben. Also wenn wir durchgeschlagen hätten, hätten wir die getroffen. War ein bisschen wie Zoo, wie Affen im Zoo. Und da begann ein Basketballspiel und du sahst Menschen aus allen Nationalitäten, die du dir vorstellen kannst. Man sah schon noch, das ist asiatisch, das ist typisch deutsch, das ist, weißt du, so. Und moderne,
weil das Ensemble so oft gemischt war.
Wir spielten Basketball.
Ja.
Und wir waren, man sah einfach, wo du herkommst, das war. Aber heute, es spielte heute. Und Punkt 8 gab es einen Foul. Und auf einmal sahst du, wie die Gruppen sich bildeten. Und plötzlich sagst du, ach guck mal, typisch die. Und plötzlich sah man, aha, auf einmal spielt man nicht mehr zusammen. Nur wegen eines Fouls, weil einer oder irgendwas Spaghetti-Fresser gesagt hat. Schon machen die Italiener zu und die scheiß deutschen Kartoffelesser, so geht's los. Und das wollten sie sagen. Und in dem Moment begann das Stück. Und wir rannten von der Bühne. Und ein paar hatten sich hinten schon, die waren schon fertig gestylt, 50er Jahre, kamen auf die Bühne. Plötzlich die tollen Locken, die Lederklamotten, die Petticoats. Und dann waren wir in einem Zeitsprung. Und wir, die der Basketball spielten, mussten uns innerhalb von Sekunden umfrisieren und fertig machen auf 50er Jahre. Und schon spielte das Stück in den 50er Jahren. Geniale Idee. Ja. Da musst du nicht lange erklären. Was heute ist, war gestern. Ja. Und dann war es aber auch eine Inszenierung, die war so durchdacht, so und tolle Darsteller. Eine Anita, das war der Wahnsinn. Eine Maria,
Wer war die Anita?
Nancy Ticotin. Alles Amerikaner, die haben sie am Broadway gekauft.
Okay.
Wie hieß die Maria? Die Maria war eigentlich ein bisschen zu dick, fand ich, und ein Tick zu alt, aber die konnte singen und Theater spielen, das ist. Der Wahnsinn. Es war für mich die Erfüllung. Und dass ich dann nur im Ensemble war, war mir scheißegal, ist einfach toll.
Ja.
Die Maria ganz am Ende, die, wenn der Toni da tot liegt, die hat dann den Revolver in der Hand vom Chino und sagt, we all killed him. Und dann hat sich diesen Revolver gegen sich geschlagen und es gibt einen Knall. Und dann hat die sich selber erschossen. Jetzt stand die da und überlegte,
Was mache ich jetzt?
Also das Gefühl dauerte das 5 Minuten, das war bestimmt nur ein paar Sekunden. Aber diese Überlegung, oh Gott. Und dann hast du immer weitergespielt. So, dann kam Helmut und sagte, Mensch, du darfst das nicht so, du spielst das toll, aber
nicht so heftig.
Nee, und dann hast du den, was sie sagen, to pull this little trigger und damit kannst du jemand erschießen. Am nächsten Abend sie wieder, genau wie gestalte nicht und dann macht sie and you and we all killed him, you and you and you und steht vor mir und er schießt mich und ich so und dann Hardy, ich bin einfach tot umgefallen. Neue Wendung der Western Story. Von dem Tag an war dann Schluss, dann hat sie es nie wieder. Und sie eine herrliche Kollegin, aber wie die Theater gespielt hat. Es war eine irre Zeit da, verdanke ich auch den beiden.
Ja. Das war 1900?
Das war nach dem Lido. Das war in den 1982 oder so.
Also das ist schon langsam Richtung Cats.
Ja. Ja. Und vorher hat Helmut mich auch nach Wien geholt. Da war ich am anderen.
Der hat ja überall inszeniert, ne?
Da hat er über Gilbert und Sullivan eine Operette geschrieben. Die war auch so genial. Und da hat er mich geholt, weil er jemand brauchte, der jung genug war und wirklich noch wie ein Kind rüberkam, aber doch ein Mann war, hat er mich gefragt, willst du das machen, Operette singen und du musst aber auch mehrere kleine Rollen da drin spielen und eine Hauptfigur. Ich sag, klar, Volksoper Wien, irre. Da habe ich dann auch im Endeffekt die klassische Ausbildung zu Ende gemacht. Ich bin dann, die haben mich übernommen, die haben gesagt, wir nehmen sie, wir wollen sie unbedingt haben. Die haben mich gesehen und gesagt, den wollen wir. Und dann haben die mich zu Rothilde Bösch geschickt. Ich habe hier in Berlin, habe ich später immer bei Vicky Hall Gesangsstunden gehabt. Tolle Lehrerin, die ist leider auch verstorben. Da wurde ich zu Frau Bösch geschickt. Und das ist eine Gesangslehrerin, die macht hauptsächlich, hat sie fertigen Sängern geholfen, wenn die sich irgendwie
abgesungen hatten oder falsch
Probleme
gesungen
hatten. Ja. So, und hat den dann Unterricht gegeben. Und der musste ich vorsingen. Und dann hat sie gesagt, ja, den nehme ich. Das kostete 700 Schilling die Stunde, weiß ich noch. Also 100 Mark umgerechnet. Meine Gage war aber nicht so hoch. Und ich musste einmal die Woche bis zweimal die Woche, weil es sollte ja auch schnell gehen, ne? Und die wollten mich richtig zum großen Operetten-Tenor da machen.
Ja.
Und ich hatte natürlich immer noch Musical im Kopf, war ja klar. Und ganz oft weiß ich in der Stunde Schubert-Lieder. Nee, Frau Bösch, kann ich nicht ein Musical... Was denn? Kiss the day goodbye. Was ist das denn? Und ich habe das in Deutsch gesagt. Kiss den Tag goodbye. Und ganz oft später sagt sie, du, kannst du mir noch mal das Lied mit dem Goodbye singen? Ich sage, was ist denn jetzt los? Und die war eine kleine, süße, dicke Wienerin. Ein Wohnzimmer, das war wie ein Tanzsaal. Die Gesangsübung hat sie gemacht mit am Klavier, am Flügel. Und dann verschwand sie am Ende des Saals auf einem Sofa, legte ihre kleinen dicken Beinchen übereinander. Dann kam eine Bedienstete, brachte Kekse und Gebäck. Dann gab's die Stunde. am besten fand ich immer, wir müssen heute dein, was sagst du immer? Dein Instrument ertasten. Ich sag, um Gottes Willen, Finger weg. Das kannte sie alles gar nicht, dass jemand so frech ist. Oh, ist ja unmöglich. Aber hat das immer gespielt. Ich glaube, die hat es geliebt. Ja. Und dann saß sie da ganz weit entfernt und hat dann ihre Anweisung gegeben. Und die, die Klavier spielen konnten, die haben begleitet und bekamen den Unterricht zum halben Preis. Aber ich konnte das nicht.
Okay.
Also musste ich voll zahlen. Tolle Erfahrung, tolle Lehrerin. Wirklich, bei der habe ich richtig singen gelernt. Also richtig Handwerk. Aber du weißt ja, so ein Tag wie heute, wenn die Sonne scheint, willst du doch schwimmen gehen, oder? Und dann steht da 14 Uhr Rothilde. Rothilde, mir geht es nicht so gut. Ich habe heute Abend Vorstellung und so. Ja, sagt sie, das wird aber ein teurer Badenachmittag, oder? Aufgelegt. Die wusste haargenau, dass ich schwimmen gehen wollte, aber ich musste die Stunde bezahlen. Und da hast du dir dreimal überlegt, ob du absagst, ne? Nee. Oh, schon toll.
Wie lange warst du da in der Volksoper?
2 Jahre. Ja. Ich habe den noch mit Dagmar Koller Hello Dolly gemacht. Die habe ich jetzt wieder getroffen. Ich habe jetzt ja zuletzt in Wien nochmal Schikaneder gemacht. 2 Rollen. Und Dagmar habe ich wieder getroffen in Klagenfurt. Da haben die Sunset Boulevard gemacht und da habe ich den Max gespielt.
Ja, und sie hat Norma Desmond
gespielt. Ja, das ging ja gar nicht. Ich meine, ich muss ja älter sein als sie, das geht ja nicht. Und ich hatte gerade vorher selber inszeniert in Braunschweig Sunset Boulevard. Und zwar mit riesem Erfolg, weil ich das Stück einfach so inszeniert habe, wie es da steht. Bisschen modernisiert, auch vom Bühnenbild, bisschen weggenommen, bisschen alles. Und eine tolle Inszenierung, die lief 2 Jahre durch. Und dann fragte sie mich immer, was hat die denn da gemacht? Was hast du denn da gemacht? Sag ich, Dagmar, das ist hier eine völlig moderne Inszenierung in Klagenfurt. Das hat so wenig damit zu tun. Das kann ich dir gar nicht sagen, weil was wir hier machen, das ist
anders.
Und eine Geschichte, Frau Koller und ich, sie war ja immer sehr locker. Ich war ihr Adonis, ich war ihr Wundermann. Aber bei den Vorstellungen hatte sie leider Probleme. Sie hat immer ihre Texte verwechselt. Und immer war hier was und da was. Und ich habe es immer gerettet. Und an einem Abend in der Vorstellung, weiß ich, gibt sie mir ihre Tasche. Als das Dolly.
Ist, wir sind in Wien jetzt.
Ja, als in Dolly. Und ich muss die an den Stuhl hängen, laut Regie. Und der Stuhl hebt die Füßchen und kippt nach hinten. In dem Moment, wo sie sich setzen wollte, in diesem schicken Dolly-Kleid mit großem Hut und setzt sich zwischen die Beine. Ich, ehrlich, natürlich, ich habe ihr hochgeholfen, aber ich musste erst mal lachen, weil es sah so komisch. Also sie war auch so komisch, wie die dazwischen. Und dann habe ich ihr hochgeholfen und gab ihr die Tasche wieder und dachte, verdammte Scheiße, was ist denn da drin? Und in dem Moment nimmt die Tasche und haut die mir auf den Rücken und da war eine Flasche drin. Dann bin ich zum Intendanten gegangen und habe gesagt, die wollte mich umbringen. Naja, nur war dicke Luft. Nun war ich nicht mehr der Superman und ihr Liebling. Aber als wir uns in Klagenfurt wieder trafen, seit Boulevard, 100 Jahre später, sie hat mich auch am Anfang nicht erkannt. Ich habe ihr ein Bild gezeigt, ein ganz süßes. Da hängt sie so über die Kasse in Dolly und ich stehe daneben so als Dödel mit einem Sonnenhut. Ein total niedliches Bild. Sagt sie, nein, das bist du. Ich sage, ja, das geht hier doch gar nicht. Ich muss doch, ich meine, ich bin ein Kind da und jetzt soll ich der 30 Jahre alte Mann sein. Oh, Hardy, und die war völlig hin und weg. Sag ich, und? Hast du alles vergessen? Ja, ich habe ihr das ja noch nicht vergessen. Ich dachte, lass das bloß so. Und irgendwann sagte sie nur so aus, ich weiß nicht, wie das kam, aber sie sagte dann, ich trinke ja auch nichts mehr. Da dachte ich, aha, die erinnert sich wohl doch noch. Und sitzt dann bei der Kantine und trinkt erstmal Wodka. Also ich muss sagen, ich bin nicht ihr größter Fan, aber die hat schon was geschaffen in ihrer Sache und da hebe ich den Hut. Ich hatte dann leider irgendwas ganz Schlimmes mit der Wirbelsäule und musste weg und wurde operiert, kam wieder und bis gleich auf die Bühne. Und sie hat 2 Tage, nachdem ich weg war, ihren Hut genommen und gesagt, nee, ohne AD mache ich das hier auch nicht, tschüss. Weil die jetzt nicht war so. Ich bin dann zurück und musste spielen. Oh, furchtbar. Ich habe gesagt, lieber Gott, warum muss ich das jetzt machen? Ich liebe Sunset Boulevard. Ich finde das so wunderschöne Musik und die ganze Idee. Und dann, was da dann gemacht wurde, war einfach, wir spielten alles. Ich war auch das Lenkrad vom Auto. Wir spielten das Auto. Du warst die Tür, du bist das. Es war ein alter Kinosaal, wo der erste Rang abgebrochen war. Alle saßen immer da und die saßen immer da und spielten mit. Du siehst die Menschen ja auch. Also auch die intimsten und schönsten Szenen wären doch einfach fürchterlich. Dann kam ich dahin und musste das einfach nachspielen.
Wer hat das denn dann übernommen, wenn Frau Koller das nicht gemacht hat?
Die Rieke Wawa, kennst du die? Die hat ist die Holländerin oder Belgierin? Riesenvibe, irre Stimme. Aber auch völlig durchgeknallt. Also ich lernte sie so kennen. Man sagte mir, geh einfach hinter ihr her und da, wo sie sich verbeugt, dann verbeugt sie sich auch. Lauf ihr einfach nach, weil man hatte keine Zeit, mir noch alles zu erklären. Ich muss es einfach machen. Und die rannte vor mir längs, sagte, ich bin gut, ich bin die Beste, ich bin toll. So um sich selber. Und ich dachte, was macht die denn da? Und auch alle Kostüme, das waren eigentlich die Unterkleider der Kleider. Sie hatte nur wie Nachthemden an und es war alles seltsam. Und dann sagte ich zu ihr, ganz ehrlich, wenn du ein bisschen gaga bist, also ich habe ein bisschen durchgeknallt, bist du schon, oder? Wie meinst du das? Sag ich, na, ich laufe immer hinter dir her beim Verbeugen und was du da mit dir selber redest. Sag ich, totgelacht. Sag ich, das hörst du? Ich sag, ja. Dann sagst du, ja, da musst du wirklich annehmen, dass ich ein bisschen gaga bin. Sie sagt, dann komme ich mit einer Kraft raus. Ja. Braucht die geil, weil die hat so toll gesungen. Und ja. Toll gespielt. Aber wir passen auch nicht zusammen. Ja. Das ist ja auch alles gut. Und weil ich sie auch dann ehrlich, ich habe sie auch verehrt mit dem, was sie machte. Und dann saßen wir so nebeneinander, sag ich, weißt du was? Weil sie ist so ein bisschen breiter auch so. Und sagte ich zu ihr, ich würde so gerne ein Musical über Zara Leander schreiben. Dann sagt sie zu mir, lebt die noch? Ich sag, nein, die ist tot wie Marlene Dietrich. Sagt sie, nee, dann sterbe ich erstmal, bevor man dann. Und ich finde, Humor gehört da auch dazu. Da ist der Spruch von Helmut wieder, der dann sagt, Hardy, nimm dich nicht so wichtig. Stimmt. Denn was wir machen und machen dürfen, alle, ne, ist ja eine, es ist begnadet, dass wir auf die Bühne dürfen, dass wir anderen Menschen Freude bringen dürfen und dass sie so einen Beruf haben, in dem wir so kreativ sein können und dass alle so respektvoll miteinander umgehen und umgehen sollten und so frei dabei sind, das ist schon irre. Und dafür sollten wir dankbar sein und deshalb diesen Spruch früher da immer, oh Gott, jetzt kommt er wieder mit seinem, nämlich nicht so wichtig. Genauso ist es aber. Ja. Das kommt dann im Alter, merkt man, ja, er hat völlig recht. Ja. Genieß es, was du machst es mit Hingabe und ganz ehrlich, wie ich vorher sagte, ist gar nicht so wichtig, ob es nun so toll ist oder nicht so toll. Wenn da jemand steht, der diese 2% extra hat, da kann der auch schief singen. Das ist einfach genial, was der macht. Und ist doch schon mal genial, dass man sich traut, sich vor Leuten hinzustellen und was zu machen, ne? Also ja, ja. Da kommst du aber dann erst später drauf. Man nimmt sich zwischendurch schon mal sehr wichtig. Ja, ist so.
Aber ich meine, du hast ja auch viel gemacht.
Ich kann also ganz oft sagen, oh, Hardy, du bist ja so ein Schatz geworden. Ich sage, wieso geworden? Oh, du konntest so eine Diva sein. Ich meine, ich? Nie, doch. Oh Gott, ich weiß noch, die und die. Gott, die ganze, wenn du in den Ballettsaal kamst und schlechte Laune hattest, war der Ballettsaal innerhalb von Sekunden vergiftet. Ich musste immer so lachen. Unsere Trainerin, die Anna Preis, die war unsere Trainerin hier am Theater des Westens. Und da wir immer alle auch Solisten, wir mussten jeden Morgen zum Training erscheinen. Die hat immer, ich musste gestehen, ich weiß nicht warum, es war immer so 5 oder 10 vor 10 musste ich aufs Klo. Ob ich wollte oder nicht, das hat sich so eingespielt. Ich weiß nicht, man hat das. Und ich weiß, die begann immer so mit Hip-Bewegung, so Hüfte schütteln. Ja. Und das geht dann gar nicht. Und dann bin ich natürlich erstmal aufs Klo gegangen. Und manchmal dauerte das doch einen Tick länger, als es sollte. Und dann kam ich 2 Minuten zu spät. Und dann sagte die, Hardy, 2 Minuten, lieber 20 Minuten zu früh als 2 Minuten zu spät. Du kannst gehen. Und dann wurde eingetragen, dass ich nicht beim Training war. Und ich bin dann frühstücken gegangen und hab das genossen. Und dann musste ich irgendwann zu Helmut, weil der die Liste sah. Und da stand dann, Rudolf war nicht da. Wo bist du denn da?
Ja.
Frühstücken.
Ja.
Du hast aber Training. Sag ich, die hat mich ja rausgeschmissen. Warum? Ja, weil ich 2 Minuten zu spät war. Na, da ist so mit ihr gesprochen. Bist du wahnsinnig? Sei doch froh, dass der kommt. Ja. Und dann habe ich ihm das Problem erklärt. Und dann ist ihm Helmut, der könnte sich dann totlachen.
So. Aber ich meine, das ist ja eigentlich total schön. Dieses Theater des Westens ist ja eigentlich wie so eine Konstante in deinem Leben gewesen.
Total,
die immer. Ja, auch eigentlich auf dieser Begegnung mit Helmut Baumann immer. Zu Chicago-Zeiten.
Das war eher
auch, irgendwie darauf beruht.
Ja, das ist immer auch als ich Chicago dann machte hier am Theater des Westens. Ne, der hat extra diesen Conferencier so gebaut, weil er wusste, das macht Hardy. Und da kam ich gerade von Cats wieder. Und der konnte sich vor Lachen nicht einkriegen, weil ich hatte noch so Cats in mir. Ich konnte gar nicht mehr wie ein Mensch gehen. Ich bin manchmal durch Hamburg gegangen, da haben mich Leute angesprochen und hab gesagt, machen Sie Cats. Ich sag, wie Sie gehen und wie Sie Ihren Nacken halten, das ist vorderkannt. Sie sind doch der hübsche Schwarz-Weiße. Ich sag, ja, aber ich gehe doch wie ein Mensch. Und dann Helmut sagt, nein. Der sagt, du kommst die Treppe runter. Ich musste dann so ein paar Stufen springen, am Boden sitzen und hochkommen und sagen, guten Abend. Und ich kam hoch und machte schon diesen runden Rücken. Und man sah schon die Nackenhaare der Katze. Und ich saß dann so und sagte, guten Abend.
Ladies and Gentlemen, Sie sehen jetzt eine Geschichte.
Oh, no. Und Helmut hat gesagt, was machst du? Ich sag, was mach ich denn? Was spielst du denn? Ich sag, ich steh auf. Nee, sagt er, du bist, ich weiß nicht was, eine Katze. Ich sag, oh Gott, das hat gedauert, du.
Das hat fast die haben das aber auch lange, lange mit euch erarbeitet. Oder ja, war das noch die Zeit,
wo das so richtig... Wir durften 2 Wochen nicht aufstehen. Das war so in mir drin, auch so die Blicke und weißt du, auch die Hände. Ich hatte immer diese, weißt du, aufgelegte Fingerspitzen und immer der Nacken und das Gucken, ja. Und hier die, weißt du, du hast immer gespielt, dass die Nackenhaare so hochgehen. Das war da und ich wollte es auch nicht. Ich habe es auch nicht gemacht. Es hat es von alleine gemacht. Und er hat sich, also er hat nicht geschimpft oder so. Er sagt, was machst du? Ich immer, was machst du? Wir haben uns einmal gezankt und die Kollegen haben dann schon gedacht, Gott, den schmeißt er jetzt raus. Dann habe ich irgendwas gemacht und dann weiß ich nicht. Ich war immer schlank, aber ich war ein Mann. Keine Tussi da auf der Bühne. Und ich hatte Muskeln und ich hatte Beine und ich sah nie dick aus, aber ich war kräftig. So. Und dann also wenn ich nackt war, haben alle gesagt, wow, stimmt alles. Ja, aber wenn ich mal falsch angezogen sah, sah ich eben ein bisschen runder aus. So, und dann gab ein Wort das andere und dann, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in welcher Inszenierung. Und dann sagt er, ja, du hochhüftige Soubrette. Und ich sag, ja. Und er sagte mir, hochhüftig heißt, dass du da zu viel hast. Ich sag, was? Ja, sagt er, das ist zu viel. Ich sag, was denn? Sag ich, ja, überhaupt da. Und dann sage ich, also jetzt hör auf. Ich sag, das ist jetzt echt die Frage. Das war irgendwas, was ich gar nicht machen wollte. Und jetzt musste ich es machen. Und dann kriege ich noch solche Vorwürfe. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Helmut? Nee, und dann sagt er, ja. Irgendwie, das Wort dick fiel nie, aber ich sag denn, genau, es gibt 2 Kategorien von Menschen. Dann war er unten im Zuschauerraum, die anderen alle hinter mir. Und dann sagt er, ja, die einen verfetten im Alter. Und dann sagt er, ja, genauso wie du. Und dann sagt er, ja, sag ich, und die werden zu Kühen, zu lieben Tieren. Sag ich, und dann gibt's welche, die vertrocknen im Alter, so wie du, und werden zu Ziegen. Alle bin ich von der Bühne. Und alle so, oh nee, Stille. Tag später komme ich in meine Garderobe, da liegen da 10 Tafeln Schokolade. Und da steht da, ich lieb doch meine hochhüftige Soubrette, so wie sie ist. Und das ist Helm.
Oh, das ist so wirklich süß.
Das ist so. Auch als ich habe dann eben als einziger Musicaldarsteller Operette gesungen und die Childers Fürstin den Boni. Und das ist eine gigantische Rolle. Da
das war am Theater des Westens dann.
Ja, und der hat Helm gesagt, Holly kann das, der kann so singen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Und im Orpheus stand dann drin, alle Opernsänger sollen mal gucken gehen, wie man Operette spielt und singt. Das ist so dieser Glaube, weißt du? Und dann liegt eine Karte drin und da steht da drin, so wie der Vater ist heute stolz auf seinen Sohn. Du hast ihm gezeigt, wie man es macht.
Ja. Er hat dich ja entdeckt, kann man ja fast sagen.
Ja, aber er hat mir aber auch ganz oft gesagt, mach mal viel weniger, mach mal so. Oder zum Beispiel, ich musste auftreten und nur, da wurde ein Liebestor entlarvt und ich stand, sprach Ungarisch wie Marie Gadek, die ganze Zeit war zum Schreien und kam raus und sagte nur, ha! Und der Zuschauer brüllte vor Lachen. Ich habe nur Ha gesagt. Ich weiß nicht warum. Weil ich ihm nichts gemacht habe. Da kam einfach dieser Junge raus und sagte, Ha! Und alles grölte. Und dann habe ich losgelegt, weißt du so. Und das habe ich von ihm gelernt. Dieses, nimm dich nicht so wichtig, sag ja. Ha und meine Ha. Und da kannst du ganz viel mit sagen. Ja. Oft sagt der Heimer, ganz oft gesagt, mein Gott, sing nicht so schön. Und ich war immer beleidigt, weil ich fand es schön singen toll. Aber es war da nicht angebracht, verstehst du?
Die wollten eher so Musical-Sound.
Ja, also naja, ich habe auch, so den hatte ich auch, ja, aber klar. Das war trotzdem noch schön.
Ja.
Ja, weißt du? Und oft sage ich, und oft habe ich auch gesagt, ja, weil du hinter mir dran bist und dann hört man, dass du nicht so schön singen kannst wie ich. Stimmt. Also, wir haben auch so, ich weiß nicht, als ich dann als Star wiederkam, da als Phantom und dann war ich schon Les Miserables und ich war in London und ich weiß nicht, wo ich schon überall dann singen durfte und kam dann immer wieder nach Hause und dann gab es eine Riesengala und dann waren an seiner Tür 3 Sterne und an meiner Tür war keiner. Dann habe ich die alle abgemacht und meine Tür geklebt und habe dazu geschrieben, ich bin jetzt erst da. Da hörte ich ihn draußen schon lachen und er kann ja so herrlich lachen dann.
Ja, ja.
Und dann hörte ich, ja, abgezogen, aber hat er wirklich nur eingenommen und sich an die Tür gemacht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, wir machen jetzt Zickenkrieg. Wir machen richtig. Aber wir sagen das keinem. Und dann haben wir uns bekriegt, das glaubst du nicht. Also ich habe alle gedacht, ja, die wird hier nie wieder engagiert.
Das war Theater des Westens.
Ja, wir für diese Gala, wo er berät ihm, das war bei Follies nachher. Da waren lauter Stars da und dann gab es so eine große Gala und ich wurde dann geholt, sein großes Phantom kam aus der Erde, wo tappert durch das Blut von Brigitte Mira, die sich dann Fuß aufgeschnitten hatte. Und Helmut war da drin, Star, und ich war eben der Star, aber ich wollte singen.
Ja.
Und dann haben wir Zickenkrieg gespielt.
Ja, aber ich meine, Le Miserable ist ja so, singen, da muss man ja richtig singen können.
Ja,
da
genau.
Nützt dir das ist Bein hinter das Ohr, nützt dir da gar nichts mehr. Ne? Wie kam das zu diesem Le Miserable?
Da war ich vorsingen. Also ich war freischaffend dann.
Ja.
Immer mit dem Rückhalt Berlin.
Ja.
Und bin einfach zum Vorsingen gegangen. Und dann haben sie mir gleich den Javert angeboten. Und dann habe ich gesagt, ich will aber lieber Jean Valjean singen. Und haben sie gesagt, will das Team eigentlich auch. Aber du bist so ein Bulle. Und wir müssen erstmal jemanden finden als Jean Valjean, der noch bulliger ist. Und das geht irgendwie nicht auf. Und das war auch mein Glück, dass ich Javert machte. Weil die Figur und die Tragik, die da drin lag, das war toll. Ich war nachher Javert. Viele haben mich auch angesprochen, was ist mit dir los? Wo ist deine Fröhlichkeit? Wo ist deine Lebensfreude? Ich war so in dieser Figur verschollen. Und dadurch bin ich nach London gekommen. Der mich gesehen hat, zur Premiere haben mich der Macintosh hat mich gesehen und gesagt, der kommt gleich nach London. Ich habe dann in Duisburg gespielt und so wie ich da fertig war, zack nach London.